Ja, guten Morgen. Ihr habt schon gehört, dass wir heute die letzte Predigt aus der Ich-Bin-Serie haben. Die letzte Predigt von letzter Woche, das ist verschoben worden, das habt ihr wahrscheinlich gehört. Hätte diese Woche sein sollen, ich war krank und konnte die letzte Woche nicht halten. Und danke an den Alex nochmal, dass er so flexibel war und das übernommen hat. Ich hoffe, ihr wart im Hausgeist dann auch so flexibel, vielleicht das zu tauschen oder euch das bis nächste Woche zu merken. Falls meine Stimme versagt, ja, das ist ein bisschen ein Überbleibsel, ansonsten geht es mir einigermaßen gut. Ja, um was geht's heute? Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Die Aussage steht in Johannes 15 und die Stelle, die schauen wir uns gleich mal an ein bisschen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn er nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Vater tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt, auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Ist ein relativ langer Text, aber ich wollte auch den zweiten Teil noch dazu nehmen. Und wenn wir ganz lange Zeit hätten, dann hätte ich noch das Kapitel vorher und die nächsten Abschnitte danach dazu genommen, weil es einfach alles dazugehört und sie wunderbar eigentlich dadurch selbst erklärt. Aber wir müssen ein bisschen limitieren, glaube ich. Worum geht's? Um den Weinstock. Und wir haben da ein schönes Bild von einem Weingarten und in der Steiermark hat, glaube ich, jeder Beziehung zum Wein. Wir sind nicht nur diejenigen, die im Supermarkt kaufen, sondern die meisten von uns waren schon mal in einem Weingarten oder zumindest in einer Buschenschank und wissen, wo es dort ausschaut. Und manche von uns und wahrscheinlich viele in der Gemeinde in Leibnitz haben eigene Weingärten, Weinstöcke, aber hier vielleicht auch so mancher. Und muss ich auch gleich sagen, wenn ich jetzt über den Wein rede, falls jetzt irgendein Profi da ist, bitte setzt mir das nach, dass wahrscheinlich nicht alles ganz hundertprozentig stimmt oder nicht hundertprozentig richtig ausgedrückt ist. Weil ich bin nur ein oberflächlich eingelesener Weintheoretiker in dem Fall. Also bitte um Nachsicht. Grundsätzlich wird der edle Weinstock botanisch als die Weinrebe bezeichnet und ist ein mit Ranken kletternder Strauch, der bis zu 10 Meter hoch werden kann. In der Wildform bis zu 40 Meter. Und das Ziel von diesen Ranken ist es, nach oben zu kommen, wie bei jeder Rankpflanze, andere Pflanzen zu überflügeln und zu schauen, möglichst viel Licht zu kriegen. Als Kulturpflanze haben wir den eigentlich schon relativ lange im Angebot. So zwischen 5000 und 7000 vor Christus können größere Anbaugebiete im Nahen Osten nachgewiesen werden. Und dementsprechend hat die Arbeit mit der Pflanze auch schon eine richtig lange Geschichte. Auch zu Jesu Zeiten hat man schon ganz viel gewusst und viele von den Techniken, die man damals verwendet hat, haben sich eigentlich bis heute nicht verändert. Die Früchte des Weinstocks, die Weintrauben, die kennen wir alle. Es gibt helle und dunkle Weintrauben, mit oder ohne Kerne. Und wir nutzen sie auf ganz vielen Orten. Wir essen es direkt, wir machen Rosinen draus, wir trinken Traubensaft, wir trinken Wein, es gibt Weinbrand, man kann Traubenkernöl machen oder man kann sogar Mehl draus machen, das war mir jetzt neu. Auch die Blätter vom Weinstock werden verwendet. Einerseits kann man kochen damit und andererseits kann man es für medizinische Zwecke verwenden. Also es ist eine ganz vielfältige Pflanze. In der Bibel kommt der Wein schon relativ früh vor, im 1. Mose 9, Vers 20. Noah hat als erster einen Weinberg gemacht und hat Wein hergestellt. Das war offensichtlich gleich dabei, das hat man gleich gewusst. Und es ist direkt gekommen, wie es kommen hat müssen. Er hat sich ins Koma gesoffen und hat dann seinen Rausch in sein Zelt ausgeschlafen. Das heißt, die Bibel sieht auch gleich die negativen Folgen des Weins gleich am Anfang. Aber trotzdem wird Wein und der Weinstock als etwas sehr Positives gesehen. Wein wird in der Bibel mit Freude verbunden, mit dem Genuss, den man haben kann. Und das Ziel ist nicht der Rausch. Wein wird als Gabe Gottes gesehen, der das Herz des Menschen erfreuen soll. Und etwas, das man mit Dankbarkeit genießen soll und kann. Und nicht etwas, mit dem man sie berauschen soll. So ist der Wein auch immer ein fixer Anteil bei alle Feste von Israel. Hochzeit zu Kana kann man es vielleicht erinnern, so wie bei jeder Hochzeit damals. Beim Passa, wo Jesus das dann noch aufs Abendmahl umgedeutet hat, auch mit Wein. Es war immer dabei. Und wir können uns ganz sicher sein, dass jeder Israelit so einen Traum gehabt hat vom eigenen Haus, mit einem Garten und einem Weingarten drinnen, einen schönen Weinstock, wo man selber ein bisschen was hat. Und gleichzeitig war der Weingarten auch immer ein Ort der Ruhe, wo man hingehen hat können, wo man genießen hat können, wo man sich die Landschaft angeschaut hat. Und es war kultivierte Gegend, es war eine Mauer rundherum, es war geschützt. Es war richtig schön für die Leute damals. Und heute ist es das auch noch. Der Weinstock hat aber in der Bibel eine weitere Bedeutung. Gottes Volk Israel wird als der Weinstock oder der Weinberg Gottes bezeichnet. Gottes Eigentum. Der Weinberg, in dem er arbeitet. Das können wir zum Beispiel im Psalm 80, Vers 9 und folgende lesen. Und gleichzeitig, auch durchs Alte Testament, zieht sich das immer wieder, dass da Probleme gibt. Dass der Weinberg verwildert, dass er zertrampelt wird, dass er keine Frucht bringt. Und da kann man auch zahlreiche Beispiele lesen in den Psalmen, in Jeremia oder Jesaja. Das heißt, wenn Jesus da von dem Weinstock spricht, dann greift er auf ein Bild zurück, das den Leuten damals sehr bekannt war. Einerseits vom Praktischen, vom Natürlichen her, vom Anpflanzen und andererseits auch von dem, dass Israel der Weinstock ist. Es gibt wahrscheinlich ganz wenige Bilder, die für die Juden so stark gefüllt waren wie dieser Weinberg. Schauen wir uns mal an, was er damit meint. Oh, da habe ich ein Bild zu weit gezogen. Wer ist denn wer in dieser ganzen Geschichte? Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Das bezieht sich ganz klar auf das Thema des Volkes Gottes aus dem Alten Testament. Jesus mahnt da, dass das wahre Volk Gottes in ihm ist. Der frühere Weinstock Israel als das Volk Gottes hat immer nur auf Jesus hingewiesen. Sie waren ein schwächeres Abbild, aber jetzt kommt das Echte, das Richtige. Der Weinstock, der bleibt und der sich nicht von Gott abkehrt, der nicht kaputt wird und nicht zertrampelt wird und der Frucht bringt. Und auch der Weinstock, zu dem Gott sich hinkehrt. Jesus ist derjenige, der es ermöglicht, dass man Teil vom Volk Gottes ist, zu Gott gehört und dass man untrennbar mit ihm verbunden ist, so wie die Reben mit dem Weinstock. Gleichzeitig bringt er wieder mal einen exklusiven Anspruch. Er ist der wahre Weinstock und alle anderen sind nicht die wahren Weinstöcke. Es gibt keine Möglichkeit, zum Volk Gottes zu gehören, außer durch Jesus. Einerseits fürs Volk Israel, hinschauend auf den kommenden Jesus damals und für uns heute schauend auf den Jesus, der gekommen ist. Der Weingärtner. Jesus nennt Gott den Weingärtner. Er ist der Eigentümer des Weingartens. Er ist derjenige, der die Entscheidungen trifft. Die Entscheidung darüber, welche Reben Frucht tragen sollen und welche nicht. Die Entscheidung, wie eine Rebe beschnitten wird und wann sie beschnitten wird. Sein Ziel ist klar. Er möchte gern einen Weingarten mit vielen Früchten haben. Und der Weingarten soll ein Grund zur Freude sein für jeden, der ihn sieht oder jede. Sein Wesen wird dadurch sichtbar und er wird verherrlicht. Dadurch, wie der Weingarten ist und wie die Früchte ausschauen. Die dritten Personen, die da drinnen sind, sind die Jünger als Reben. Und das habe ich jetzt eh gesagt, ja. Es geht um die Jünger, es geht um die Reben, die an Jesus dran sind. Jesus sagt, eine jede Rebe an mir. Es geht um Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und mit ihm Kontakt haben. Die von der Kraft, von dem Saft, von dem Weinstock nehmen und davon profitieren. Das heißt natürlich auch, okay, es gibt sicher Reben, die nicht am Weinstock sind, die aber jederzeit eingepfropft werden können und dann am Weinstock wachsen dürfen. Aber um diese Reben geht es hier in dem Text nicht. Es geht um die, die schon am Weinstock wachsen. Jesus teilt diese Reben in zwei Kategorien ein. Diejenigen, die Frucht bringen und diejenigen, die es nicht tun. Dann fragt man sich natürlich, okay, wer ist denn das jetzt? Oder vielleicht fragt man sich, okay, welche davon bin denn ich eigentlich? Wenn wir uns die Jünger Jesu anschauen, sehen wir, was gemeint ist. Wenn man mit Jesus unterwegs ist, wenn man bei den Jüngern ist oder auch in einer Gemeinde ist, heißt das nicht automatisch, dass man eine fruchtbringende Rebe ist. Grundsätzlich ist es so, dass die Gemeinschaft der Jünger und auch Gemeinde einen Reiz hat. Es ist eine gute Gemeinschaft, die von Liebe und gutem Umgang miteinander geprägt ist. Menschen, die Jesus kennen und die von ihm heil gemacht wurden. Menschen, die eine Hoffnung haben. Menschen, die eine hochstehende Ethik haben, die ehrlich sind und moralisch richtig leben wollen. Es gibt schöne Musik, es gibt berührende Momente und diese Gemeinschaft hat den besten Leiter aller Zeiten, Jesus. Und aus ihm kommen alle diese Dinge, die wir jetzt ja gerade im letzten Satz gehört haben. Mit Jesus unterwegs zu sein, an ihm zu sein, ist also etwas, was hochattraktiv ist, solange man gute Zeiten erlebt und alles passt. Aber an Jesus Jüngern sehen wir direkt, dass es auch anders sein kann und wie weit es im Extremfall gehen kann. Der Judas war auch mit Jesus Jüngern unterwegs. Er war bei allen Sachen dabei. Er hat total viel erlebt. Er hat super Gemeinschaft erlebt. Er hat Wunder erlebt, gute Reden, aber seine Motivationen waren andere, die er gehabt hat. Er hat seine eigenen Ziele gehabt und Jesu Ziele waren für ihn untergeordnet. Das waren Mittel zum Zweck für das, was er eigentlich wollte. Der Judas ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber trotzdem kann man grundsätzlich lange Zeit mit Jesus unterwegs sein, in einer Gemeinde unterwegs sein und ihm doch nicht nachfolgen. Und das führt früher oder später auch zu einer Trennung. Man verlässt die Gemeinschaft oder wie es in dem Text steht, man wird weggenommen. Eins ist klar, die Tür zu Jesus bleibt dann immer wieder offen. Aber die Bibel ist gleichzeitig auch klar, wenn man diese Tür ein Leben lang nicht betreten will, wird das in ein Gericht enden, in dem Feuer, was hier im Text beschrieben ist. Wer keine Vergebung haben will, wer keine Begnadigung haben will, muss für seine Taten selbst gerade stehen. Mir ist ganz klar, wenn ich das jetzt so sage, dass das Unsicherheit erzeugt. Auch bei denen, die wirklich mit Jesus unterwegs sind. Jeder fragt sich, bin ich das? Bin ich da jetzt gemeint? Und die Frage ist ja ganz normal. Wenn wir uns die Geschichte vom Abendmahl anschauen und Jesus sagt, okay, einer von ihnen wird sie verraten, in Matthäus 26, 21 folgende lesen wir das, geht jeder von den Jüngern einzeln zu Jesus hin und fragt, bin ich's? Der Judas sagt es auch und er bekommt die Antwort, du sagst das, du bist es. Es ist ganz einfach so, die Frage, ob man mit Jesus unterwegs sind oder nicht, kann man nur direkt bei ihm beantworten. Nur er ist derjenige, der uns da Gewissheit geben kann. Nur der Heilige Geist in uns kann uns darüber diese Gewissheit geben. Er zeigt uns, ob wir unsere eigenen Wege folgen oder ob Jesus unser Weg ist, ob wir Gottes Kinder sind. Wenn ihr nachlesen wollt, in Römer 8, 16 oder direkt davor in Johannes 14, 20. Und noch einmal, es ist mir wichtig, dass diese Fragen, die ich jetzt gestellt habe, nicht dazu dienen sollen, euren Glauben zu erschüttern. Wenn euch der Heilige Geist einmal darüber Gewissheit gegeben hat und geschenkt hat, dann ist sie da. Vielleicht wird sie manchmal angegriffen und man ist sie unsicher und es wackelt alles ein bisschen, aber wir sind nicht diejenigen, die uns festhalten müssen. Jesus ist derjenige, der uns festhält. Und wenn wir jetzt gerade nur einen zaghaften Glauben haben, dann dürfen wir in dem Moment einfach beten, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir dürfen uns an Jesus richten und uns von ihm halten lassen. Trotzdem aber wieder ist die Stelle ernst. Es ist nicht einfach so, dass es echte Früchte gibt, ohne dass man diese wirkliche Verbindung hat. Es gibt keinen Glauben, ohne dass man mit Jesus verbunden ist. Es gibt keine Rettung, ohne dass man Jesus als Retter hat. Und es geht auch nicht, ohne dass man ihn als Herrn im Leben hat. Es gibt keinen Glauben, ohne dass man die Worte Jesu ernst nimmt. Und es gibt keinen Glauben, ohne dass man auf Jesus vertraut. Ein Glaube, bei dem das alles nicht so ist, das ist alles Mögliche. Aber kein echter Glaube an Jesus. Jesus lässt diese Art der Gemeinschaft, wo man das nicht hat, mit ihm zu. aber sie wird ein Ende haben. Seine Einladung zu dieser besseren Gemeinschaft ist aber da, ohne Wenn und Aber, ohne Trennung und Ende. Sie steht da und jeder darf sie annehmen. Er steht an der Tür und klopft an. Was ist jetzt diese Verbindung, dieses in ihm sein? In Johannes 15, 5b steht dann, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Voraussetzung für die Frucht ist die Verbindung zum Weinstock, zum Saft des Weinstocks, der durch die Reben fließt. Aus dem vorhergehenden am Weinstock sein wird ein anderes Wort. Es geht darum, in Jesus zu bleiben und er in mir. Ohne die Verbindung kommt nichts heraus, was Frucht genannt werden kann. Also wirklich nichts. Das Wort in ist natürlich hier ein spannendes Wort. Wenn man jetzt sozusagen einen Weinstock beschreiben würde, war das nicht unbedingt das Wort, was wir sofort verwenden würden. Das an oder nach, wie bei Nachfolgen oder vielleicht bei oder was weiß ich, was würde uns besser passen, aber in ist schon ein bisschen schwierig. Aber genau darum geht's. Jesus möchte eine ganz tiefe Gemeinschaft mit uns haben. Sein Heiliger Geist wohnt in uns und wir dürfen in ihm sein. All die Dinge, die Jesus sagt, die er ist, die er getan hat, das kann man nicht einfach als Gedankenkonstrukte betrachten. Sie können nur gemeinsam in einer Beziehung mit ihm angenommen werden. Sie existieren nicht als Gedankenkonstrukte. Wie soll denn das jetzt ausschauen? Der Paulus, der nutzt die Ehe als ein Bild für diese Art von Gemeinschaft. Als Bild für Christus und seine Gemeinde, für den Weinstock und seine Reben. Eine tiefe, innige und intime Beziehung, eine Liebesbeziehung. Jeder, der verheiratet ist, erkennt natürlich die schwierigen Zeiten, aber es gibt Zeiten, in denen man eins ist. Geistig, seelisch oder auch körperlich oder alles zusammen. Diese Momente geben uns eine kurze Ahnung davon, von dem, was eigentlich gemeint ist. Wir stimmen in dem Moment überein. Wir sind zusammen, wir gehören zusammen, wir sind in dem Moment eins und doch zwei. Wir wollen nicht voneinander lassen, wir wollen zusammen sein und wir wollen mehr vom anderen wissen und einfach beieinander sein. Das ist ein Bild dafür, welche Art der Beziehung der Heilige Geist mit uns hat. Und darum spricht Jesus dann auch im nächsten Kapitel über die Liebe und deswegen habe ich auch so einen langen Teil vom Kapitel vorgelesen. Die Liebe, die zwischen Gott, Vater, Gott Sohn und dem Heiligen Geist besteht, soll auch zwischen Jesus und uns so sein. Und natürlich wird man sich in einer Liebesbeziehung auch für die Worte des anderen interessieren. Und es wird Dinge geben, die nicht zu der Beziehung passen und die man deswegen auch sein lässt. Die Bibel nennt es Gebote. Wir alle wissen, dass wir das nicht schaffen. Aber Gott rechnet uns das nicht zu. Und der Heilige Geist geht auch dann mit, wenn wir jetzt nicht so gut unterwegs sind. In guten und in schlechten Tagen. In den Dingen, die Gott gefallen und in den Dingen, die das nicht tun. Er ist traurig, aber er geht nicht fort. Der Heilige Geist ist der Saft des Weinstocks, der uns durchdringt. Er ist derjenige, der untrennbar versiegelt mit uns verbunden ist. Deswegen kommt es auch in den Kapiteln davor, also in Johannes 14, 15 und folgende, und auch hier kurz nachher, 15, 26 vor. Gleichzeitig werden aber andere Sachen nur öfter erwähnt. Was ganz wichtig ist, ist die Liebe zwischen Jesus und uns, zwischen Gott und Jesus, zwischen uns und unseren Geschwistern, die in Beziehung mit Jesus mit Leben durchströmt wird. Was auch wichtig ist, weil es auch oft vorkommt, ist das Halten der Gebote als Ausdruck dieser Liebe. Durch die Rettungstat Jesu dienen diese Gebote nicht mehr dazu als Maßstab, dass wir verurteilt werden, sondern sie dienen zum Leben, das Leben fließt und wirklich funktioniert. Und ein drittes, was noch wiederholt wird, ist das Thema der Gebetserhörung in Vers 7 und 16. Und das lässt sich meiner Meinung nach eigentlich nur genau durch diese Einheit erklären. Wenn wir jetzt lesen in Johannes 15, 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Wenn wir in einer so engen Gemeinschaft sind, wie sie hier gemeint hat, ist das, was wir wollen, auch das, was Jesus will. Und deswegen wird es auch passieren. Wenn ich mir mein Leben so anschaue, sehe, dass diese Einigkeit mit Jesus anscheinend nicht immer so groß ist. Deswegen passieren viele Dinge ja nicht. Aber vielleicht geht es euch auch so, und ich kenne das auch, dass man diese schönen Momente hat, wo ein Gebet erhört wird. Und das ist nicht nur deswegen schön, weil dieses Gebet erhört worden ist, sondern weil man in dem Moment weiß, okay, in dem Moment war ich mir mit Jesus echt eins. Ich habe das wollen, was er gewollt hat, und deswegen hat er es auch getan. Das ist eigentlich ein Moment der tiefen Gemeinschaft. Was ist das Ergebnis dieser engen Gemeinschaft? Die Früchte. Und das ist nicht etwas, was dann vielleicht einmal passiert, sondern es ist etwas, was wirklich passieren wird. In Johannes 15, Vers 16a steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Weiß nicht, wie geht es euch damit, wenn ihr hört, das ist deine Bestimmung und du bist erwählt. Hat da jeder sofort einen Fantasy-Film im Kopf wahrscheinlich. Wenn man da Erwählte ist und eine Bestimmung hat, dann heißt es, es kommt sofort ein fantastisches Abenteuer und da muss man viele Dinge durchleben und am Ende wird diese Bestimmung erfüllt. Und genauso möchte ich die Beziehung mit Jesus auch sehen. Es ist ein super Abenteuer, aber es ist keins, das leicht wird. Die Helden in einem Abenteuer, die müssen immer viele Dinge durchleben. So ist es. Aber das, was hinten rauskommt, diese Bestimmung, dieses Fruchtbringen, ist das, was kommen wird. Und wenn wir dazu bestimmt sind, dann wird das auch passieren. Gut, dann haben wir jetzt schon ganz viel über die Früchte gesprochen, die Kommergenten. Was sind denn jetzt diese Früchte? Es ist ein Unterscheidungsmerkmal zwischen den Reben und das zieht sich durch die Bibel. Aber es ist nicht nur ein Unterscheidungsmerkmal, es ist das Ziel dieses Abschnitts. Das ist das, was rauskommen soll. Alle Dinge, die stattfinden, von Erwählung bis Anschluss an den Weinstock bis zur Reinigung, alle haben das Ziel, dass Frucht entsteht. Und eine Frucht, die Frucht, die dazu dient, die rauskommt, die soll dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird. Es soll zur Dankbarkeit und zum Lobpreis führen. Was sind denn jetzt eigentlich diese Früchte? Es gibt da ganz viele Bibelstellen und die meisten davon sind mehr oder weniger bekannt. Ich habe das mal in so Kreisen zusammengefasst und die Bibelstellen in die Mitte geschrieben. Könnt ihr euch mal einen kurzen Moment anschauen und mal die Liste durchgehen. Wenn euch noch mehr einfallen, das sind die, die mir eingefallen sind. Um was geht's? Es geht um eine Veränderung unserer Person, die der Heilige Geist wirkt. Hin zu positiven Eigenschaften und weg von negativen Eigenschaften. Hin zu einem Menschen, der in der Heiligung und in der Erkenntnis Gottes wächst, der Gott lobt und gute Werke tut. Wie kann man denn das einfacher zusammenfassen? Jesus selbst hat es wieder mal gemacht und das habt ihr in meiner letzten Predigt auch schon gehabt. Johannes 15, Vers 11. Das habe ich euch gesagt. Lukas 10, Vers 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Zusammenfassung. Und das, was dabei herauskommt, dann ist Freude. Freude, die in uns ist und Freude über Gott. Johannes 15, Vers 11, da kommt er jetzt. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Und wer sich jetzt erinnert, der Wein als Symbol der Freude, der Kreis schließt sich da sofort wieder. Darum geht es. Das, was hinten rauskommt, ist das, dass Liebe da ist, dass Früchte herauskommen und diese Früchte sind zur Freude da, zur Verherrlichung Gottes. Ja, eben, diese Freude entsteht. Gott wird verherrlicht und es zeigt sie, dass wir Jünger sind dadurch, dass diese Früchte sichtbar werden, dass wir Nachfolger sind, Menschen, die in einer innigen Lebensgemeinschaft mit Jesus unterwegs sind. Aber wie kommt es jetzt dazu, dass die Früchte wachsen und mehr werden? Der Zuschnitt, dieses Reinigen. Und ich habe mir natürlich dann mal Gedanken darüber gemacht, haben wir auf alle möglichen Landwirtschaftszeiten durchgelesen, wie so Reben beschnitten werden. Und Der Zuschnitt, wie man solche Reben zuschneidet, heißt Reberziehung. Und dieser Reberziehung widmen die Winzer doch einiges an Zeit. Es gibt mehrere Zuschnitte, das passiert nur, nicht nur einmal. Und das Ziel ist es, viele hochwertige Trauben zu kriegen. Wenn man das nicht macht, dann bleiben die Trauben eigentlich eher ein Zufallsprodukt. Sie kommen halt ein bisschen außer, aber es gibt nichts, was man so richtig ernten kann. Sicher kann man ein bisschen was runterzupfen, aber es ist keine richtige Ernte, so wie man sie gerne als Winzer haben würde. Das Ziel von Gott sind auch schöne und gute Früchte. Und wenn in dem Bibeltext steht, mehr Frucht bringt, steht da das griechische Wort Pleona. Und das kann man einerseits mit mehr übersetzen, andererseits aber auch mit hochwertiger. Das heißt mehr und gute Früchte. Und wenn man sich jetzt diesen Rebschnitt so anschaut, habe ich jetzt festgestellt, bah, das ist spannend. Man kann hier eigentlich in dem, was die Winzer machen, eine eigene Predigt sehen. Wenn ihr das nächste Mal durch einen Weingarten seht, vielleicht fällt euch das dann, dann fällt euch das vielleicht ein, oder vielleicht, wenn ihr eine Flasche Wein aufmacht, der Weingärtner steckt viel Arbeit ein, damit gute Früchte wachsen. Und jeder von diesen Schritten ist wichtig. In der Bibel wird hier die Reberziehung als Reinigung bezeichnet. Und genauso wie beim Rebschnitt ist die Reinigung für eine Rebe radikal und unangenehm. Wenn man sich im Frühjahr einen geschnittenen Weinstock anschaut, wird man sich fragen, was denn da überhaupt noch übrig ist. Eigentlich nicht viel. Wenn man die gleichen Reben kurz vor der Weinlese anschaut, dann kriegt man leuchtende Augen, weil sie so schön sind und weil so viel drauf ist. Ja, die Bibel nimmt sich kein Blatt vor den Mund da, sagt, dass das unangenehm ist. Wenn wir uns in Hebräer 12, Vers 11 anschauen, jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Das Ziel von dem Schnitt, der unangenehm ist, ist nicht der Schnitt selber, sondern es ist das, was nachher rauskommen soll. Schauen wir uns mal an, wie man Weinreben schneiden muss. Warum muss man sie überhaupt schneiden? Weil sie wachsen. Und das ist ganz natürlich. Jede Pflanze und vor allem die Weinreben, die strebt nach oben und möglichst schnell nach oben, möglichst weit nach oben. Und das ist nichts Schlechtes. Das zeigt, dass die Pflanze lebendig ist. Jede Pflanze, die lebendig ist, die wächst. Und so auch wir in unserem Glauben. Wenn unser Glaube lebendig ist, wird er wachsen und er wird sich weiterentwickeln. Das Ziel vom Weingärtner ist aber nicht ein möglichst großer Busch mit möglichst viel Triebe und möglichst grün und möglichst groß, sondern dass Früchte rauskommen. Wenn man Weinrebe wachsen lässt, wie sie will, konzentriert sie ihre ganze Kraft auf ihr eigenes Wachstum. Es entstehen lange Triebe, die sie um alles wickeln, was sie finden, aber es bleibt kaum Kraft übrig, dass Früchte zutage kommen. Jeder Weingärtner wird deswegen nur bestimmte Triebe wachsen lassen, indem er die Anzahl der Augen an der Rebe reduziert. Später werden dann nur zu viel gewachsene Triebe ausgebrochen und selbst die gewollten Triebe werden nur einmal beschnitten, um mehr Kraft in die Frucht zu lenken. Und wie das ausschaut, ihr seht da oben dieses Winterbild, da ist eigentlich nicht recht viel zu sehen von so einem Weinstock. Der ist ziemlich radikal zusammengeschnitten. Und dahinter steckt meiner Meinung nach auch eine geistliche Wahrheit. Jeder von uns steht in Gefahr, dass wir uns nur auf das eigene Wachstum konzentrieren. Dass wir geistliche Hochphasen suchen, hochgeistliche Erkenntnis, hohe Ethik, dass wir nach oben streben, vielleicht sogar die anderen Geschwister neben uns überflügeln wollen, damit wir mehr Licht kriegen. Aber für Früchte bleibt da relativ wenig Platz. Wir trauen uns nur um uns selbst. Gott will aber keinen romantischen Glauben in den höchsten geistlichen Sphären. Glaube hat eine ganz praktische Auswirkung, nämlich Früchte. Und das sind die, die Gott haben will. Und so wird er schneiden. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, um uns auf den Boden der Tatsachen Gottes zurückzuholen, als wenn man eine handfeste Krise erlebt. Dann sehen wir, worauf es wirklich ankommt. Unsere ganzen Gedankengebäude, die wir vielleicht aufgebaut haben, die brechen zusammen. Unser Selbstvertrauen, unsere Selbstverliebtheit, die sinkt. Und der Heilige Geist kann anfangen zum Wirken. Ja, wenn der Weinstock so dann geschnitten ist, dann macht er das, was er am besten kann. Alle Kraft wird in die Blüten gesteckt und aus denen kommen dann ganz viele, viele Weintrauben heraus. Wenn man den dann so lässt, dann kommen aber ganz viele kleine und saure Weintrauben heraus. Das heißt, der Winzer wird Blüten abschneiden, er wird Traubenstände abschneiden, er wird einzelne Trauben entfernen, damit die Kraft der Rebe für die verbleibenden Trauben ausreicht, damit sie die verbleibenden Trauben genug Platz haben. Und da dieses Bild passt hervorragend. Wenn wir uns die ganzen Früchte in Galater 5,22 anhören zum Beispiel, dann will ich all das sofort in mein Leben haben. Und Jesus schiebt ihm einen Riegel vor. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Wie nix? Ja, nix. Gott ist derjenige, der bestimmt, welche Früchte wachsen und in welchem Jahr sie wachsen. Jesus ist derjenige, der die Kraft dazu gibt. Es liegt nicht an uns. Unsere Aufgabe ist es, auf ihn zu hören und das zu tun, was er vorbereitet hat. Wenn wir das nur aus unserer eigenen Kraft tun wollen, alles richtig machen wollen, dann ist das, was rauskommt, klein und sauer. Nur mit dem Heiligen Geist können gute und hochwertige Früchte herauskommen. Die Entblätterung. Jede Weinrebe hat natürlich ganz viele Blätter drauf und die sind auch ganz wichtig für die Photosynthese, damit die Pflanzen Energie kriegt. Ohne Photosynthese gibt es kein pflanzliches Leben. Und was macht der Winzer? Einen Haufen Blätter abschneiden, damit Luft und Sonne an die Früchte kommt. Die Säure wird abgebaut und unreife Geschmackskomponenten verschwinden. Die Trauben entwickeln eine dickere Haut zum Schutz vor Austrocknung, damit sie Krankheiten wie Mehltau oder Fäulnis besser widerstehen. Und auch durch die Durchlüftung werden die Trauben nach Regen oder Tau schneller trocken und es kommt auch zu weniger Krankheiten. Auch das hat schon wieder ein geistliches Äquivalent. Manchmal wird uns Gott etwas wegnehmen, das wir gern zum Leben hätten, was wir gut finden im Leben, was wir als wichtig betrachten. Warum? Damit wir bessere Früchte bringen. Damit wir weniger sauer sind und weniger unreif sind. Damit wir dickere Haut bekommen und nicht sofort bei jedem harten Wort an die Decke gehen, sondern damit wir Friedensstifter sind. Damit unsere Früchte nicht unbrauchbar werden durch irgendwelche Krankheiten, sondern dass sie wirklich gut wachsen. Das Letzte. Die ganzen Aktionen finden alle übers Jahr verteilt statt. Sie finden jedes Jahr statt. Alles unterliegt am Zeitplan und alles muss zur passenden Zeit erfolgen, damit man die höchste Menge an hochwertigen Trauben rauskriegt. So ist es auch mit Gott. Es ist sein Zeitplan, nicht unserer. Er bestimmt, wo es lang geht. Und das ist einerseits sehr einfach, aber für uns doch manchmal sehr schwer. Wir hätten manches gern anders, wir hätten manches gern jetzt schon sofort gesehen, aber es geht nach Gottes Uhr und nach seiner Zeit. Er gibt den Plan vor und nicht wir. Was kommt am Schluss heraus? Die Weinernte. Wenn wir in die Südsteiermark schauen, dann können wir an die ganzen Feste teilnehmen, die dort stattfinden. Und wir freuen uns und ja, wir sehen auch, wie sich die Menschen, die dort ein ganzes Jahr lang Arbeit eingesteckt haben, freuen. Und genauso ist es auch im Reich Gottes, im Weingarten Gottes. Die Ernte ist ein Grund zum Fest. Wenn diese Früchte da sind, dann sind sie wunderbar und sie sind echt zum Genuss da. Wenn man sich diese ganzen Eigenschaften anschaut, die da draufstehen, wenn wir die bei Menschen rund um uns herum sehen, dann freuen wir uns. Und die Früchte sind nicht nur kurz und vergänglich, es sind Früchte, die bleiben. Das steht im Vers 16. Und auch das Fest darüber, die Freude darüber geht weiter. Es ist nicht nur jetzt ein Grund zum Feiern, sondern in Ewigkeit. Und genauso wie bei manchen Weinerntefesten lange Tafeln aufgebaut werden, wird uns in Lukas 13, Vers 29 von der langen Tafel im Reich Gottes berichtet, zu der alle eingeladen sind, die mit Jesus dem Weinstock verbunden sind, um dort dann Erntedank zu feiern. Und von daher haben wir heute nicht nur das Ende der Ich-Bin-Reihe und auch nicht nur den ersten Advent, sondern ja, wir bewegen uns ein bisschen zu den Amerikanern, die gerade Erntedank gefeiert haben am Donnerstag. Fröhliches Thanksgiving. Und ich hoffe, dass wir auch so ein Fest darüber feiern können, wenn wir uns bewusst werden, was wir eigentlich an Früchten bei uns in der Gemeinde haben und welche Früchte Jesus wachsen hat lassen. Und wie schön die sind.
Danke, David, für diese eindrucksvolle Predigt. Und das zeigt uns einfach auch, wie ernst die Sache ist auf der einen Seite und wie schön auf der anderen Seite. Und da frage ich mich schon selber, ob ich so eine gereinigte Rebe bin oder ob es da noch